Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 278 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 216. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Sprecher, Autor ist Karl Kraus. Wir zitieren aus unserem Buch Karl Kraus, die Sprache. Das ist Band 27 der Reihe Perlen der Literatur, die ich Ralf Plenz herausgegeben habe. Und es hat die ISBN die 978-3-941-905-6277. Karl Kraus, ein großer Sprachkritiker, der vor etwas über 100 Jahren gelebt hat, ein Österreicher, ein Wiener. Ich lese ab Seite 28 bis 36. Das Kapitel heißt Sprachlehre 2, es gab schon eine Sprachlehre 1, und Sprachlehre 2 geht jetzt über drei Folgen hinweg und unterteilt sich in verschiedene Einheiten. Geschrieben hat Karl Kraus das Februar 1927, also Sprachlehre 2. Zu den Vorurteilen gegen mich, die wohl nicht mehr aus der Welt zu schaffen sein werden, gehört die Vermutung, dass ich die Zeitungen lese, um etwas zu finden, woran ich Anstoß nehmen könnte, während ich in Wahrheit im Blätterwald so für mich hingehe und nicht zu suchen mein Sinn ist. Ja, bereit, die Herren Journalisten zu bestechen, damit ich nur ja nicht zu finden brauche, was mich zur Wiederherstellung der Natur nötigt, komme ich mir wie der nestreusche Hausmeister vor, der, Zitat, lieber selber einer jeden Partei ein Sechserl schenken möchte, Zitat Ende, um nur seinen Ruhe zu haben. Und oft denke ich mir, wie gern ich die Zeit, die sie mir rauben, daran wenden würde, ihnen rechtzeitig zu helfen, alles das zu unterlassen, was mich in Tätigkeit setzt. Denn ich bedarf doch wahrlich nicht mehr ihrer Anstöße, um mir über die Gestalt, die sie der Welt gegeben haben, etwas einfallen zu lassen. Wenn Sie, gemeint sind die Journalisten, wenn Sie nur gewillt wären, mir täglich Ihre Bürstenabzüge zur Korrektur zu schicken, also bevor es gedruckt wird, einen einzelnen Abzug, den man auf Papier lesen kann, um dann dem Setzer zu sagen, da ist eine Korrektur. Also wenn Sie mir täglich Ihre Bürstenabzüge zur Korrektur schicken, so wäre ich erbötig, bei voller Belassung der moralischen Eigenart Ihnen das Gröbste im Stilistischen und Grammatikalischen abzutun, und gerade dadurch ihre schlechten Absichten wirksamer herauszuarbeiten. Ich muss ja diese Arbeit oft genug an Zitaten besorgen und manchen Formfehler beseitigen, um die Aufmerksamkeit nicht von dem Schwachsinn der Gedankenführung oder der Lumperei der Gesinnung abzulenken. Sie wissen es nicht, merken es nicht und ich, stiller Wohltäter, mache kein Aufheben davon. Aber natürlich wäre ich auch bereit, in den Inhalt einzugreifen, zu dämpfen, zu beleben, zu veredeln, kurz eine Textgestalt herzustellen, die vor meinem Witz sicher sein kann. Weiß Gott, es wäre gar nicht übel, die Vorzensur, die sich im Krieg bloß auf die Unterdrückung von Artikeln beschränkt hat, die die Siegeszuversicht herabmindern könnten, in meine Hände zu legen, welche doch für einen weit kulturvolleren Zweck tätig wären. Aber, wie ich die Herren Journalisten kenne, werden sie diese Idee als eine unerlaubte Zumutung an die Freiheit der Prostitution stolz von sich weisen? Und was ich seit Jahrzehnten als Zensor ihrer Resultate leiste, hat, ach, nicht einmal an der äußersten Oberfläche der Sprachkorrektur seinen erzieherischen Einfluss bewährt. Man kann es mit dem ihnen geläufigsten Wort sagen, sie haben daran vergessen. Auch wenn es ihnen noch so oft eingetrichtert wurde und wenn sie auch nichts wissen, sie brauchen nicht lernen. Aber vielleicht kommen wir einander ein wenig näher, wenn ich von Zeit zu Zeit die ärgsten sprachlichen Missbildungen förmlich ausstelle, ohne an bestimmte Fälle anzuknüpfen, denn da täten sie's justement. Um nur, was mir gerade zur Hand liegt, zu erwähnen, Zitat, wieso kommt es, Zitat, dass Sie so schlechtes Deutsch schreiben und dass diese Frage, die der Tandelmarkt frei hat an das Schicksal, immer wieder gestellt wird. Also man fragt, wie oder woher kommt es? Das andere bedeutet etwas ganz anderes. Zitat, nach vorwärts, Zitat Ende, geht es in keinem Fall, sondern es sollte bloß vorwärts gehen. Dies gilt natürlich auch, wo es, Zitat, rückwärts geht, Zitat Ende. Dagegen soll nie etwas rückwärts sein, sondern nur hinten. Völlig unmöglich aber ist es, die Fremden, die man nach Wien lockt und denen man solche Lokalismen als Sehenswürdigkeit bietet, Gäste von auswärts zu nennen. weil da zwei entgegengesetzte Richtungen karambolieren. Die Herren Journalisten werden sagen, wir, Zitat, verbieten uns, Zitat Ende, diese Kontrolle. Aber was mich betrifft, ich kann weder Ihnen noch mir Ihr schlechtes Deutsch verbieten, ich kann es mir nur, gleichfalls ohne Aussicht, verbitten. Denn ich kann Ihnen nicht gebieten, dass Sie besser schreiben, ich kann Sie nur drum bitten. Wenn ich es erpressen könnte, würde ich es tun. Imperfektum. Nicht er, Zitat, verbot sich etwas, Zitat Ende, sondern er verbat es sich. Perfektum, nicht, Zitat, er hat es sich verboten, Zitat Ende, sondern verbeten. Wie kommt das? Woher kommt das? Eben nicht von bieten, sondern von bitten. Der Nestroysche Sprachwitz, in der wienerischen Üblichkeit begründet, ist ein rein akustischer. Zitat, ich werde mir das verbieten, Zitat Ende. Sich können Sie verbieten, was Sie wollen, aber mir nicht. Wenn die Gegenfigur deutlich sagt, ich werde mir das verbieten, wäre der Witz nicht möglich. Bei dieser Gelegenheit, wenn ich einem etwas geboten habe, so kann das wohl von bieten wie von gebieten kommen. Nicht zu verwechseln mit gebeten, das von bitten kommt. Und wieder nichts zu tun hat mit gebetet, das von beten kommt. Die Sache ist nicht leicht, aber da wir zum Publikum sprechen, so müssen wir doch, nicht wahr, mit gutem Beispiel vorangehen. Nun, ich mute Ihnen zu, es sich zu merken, ohne dass ich Ihnen diese Fähigkeit zutraue. Sie aber beklagen sich. Ich, Zitat, mute Ihnen zu, es nicht zu wissen, Zitat Ende, was so viel bedeutet als, ich verlange von Ihnen, dass Sie es nicht wissen, während ich doch das gerade Gegenteil von Ihnen verlange, wenngleich nicht erwarte, es Ihnen also nicht zutraue. Denn Sie haben mich, wie Sie sagen würden, nicht allzu verwöhnt. Eine arge Misere ist diese Verbindung von allzu mit einem Zeitwort. Der gebildete Schmock, das ist der einfache Mensch, der gebildete Schmock schreibt, einer habe allzu dominiert. Nun wäre wohl seine allzu dominante Stellung denkbar, aber er könnte natürlich nur allzu sehr dominieren. Etwas mag allzu lieb, selbst allzu geliebt sein, wenn das Partizip mehr als Adjektiv denn als Zeitwort gedacht wird, aber man kann nur allzu sehr lieben. Einer kann allzu groß sein, aber nicht allzu gewachsen. Es wäre auch möglich, dass er allzu verwöhnt ist, aber er, Zitat, wurde allzu sehr verwöhnt, Zitat Ende. Komplizierter wird es, wenn der Schmock schreibt, man dürfe, Zitat, einem nicht allzu Unrecht tun, Zitat Ende, man kann sich wohl allzu Unrecht, unrichtig ausdrücken, aber man kann nur allzu sehr Unrecht tun, allzu großes Unrecht. Tue ich das? Es gibt kaum einen sprechenden oder schreibenden Menschen in Wien, der sich nicht erlaubte, bisschen schlampig zu sein, statt ein bisschen. Das von einer sehr realen Sache, nämlich einem kleinen Bissen, stammt. Vollends mit dem Biss wird aber verfahren, dass es schon nicht mehr schön ist und die Bedeutung auf dem Kopf steht. Sie werden einem etwas sagen, Zitat, bis er kommt, Zitat Ende, aber Sie meinen natürlich nicht, dass Sie es ihm so lange sagen werden, bis er kommt, sondern erst sagen werden, wenn er kommt. In Wien geht der Krug erst dann zum Brunnen, wenn er bricht, weshalb er meistens zu spät kommt. Und wird bis schon einmal richtig statt für den Zeitpunkt, für die Zeitstrecke verwendet, so kann man sicher sein, dass ein Nicht seine Begleitung anbietet. Zitat, ein Gnadengesuch, mit dessen Erledigung so lange gewartet werden sollte, bis die Entscheidung des Oberlandesgerichtes und so weiter nicht vorlag. Zitat Ende. Fast all diese Bildungen sind spezifisches Wiener Gewächs, dessen jüdische oder nichtjüdische Herkunft nicht mehr feststellbar ist. Wenn die Wiener heute, Zitat, am Land, Zitat, sind, so ist es kaum mehr als das alte Aum, das heißt aufm Land. Hier kann man jüdisch oder zur Not altdeutsch oder zur Not alldeutsch sprechen, deutsch keineswegs. Ein Franzose, der schlecht Französisch spricht, ist kaum vorstellbar. Dagegen ist er stolz darauf, wenn er schön Französisch spricht. Eine verstorbene Freundin, die für diese Werte ein besseres Gefühl hatte als die ganze Kollektion, die Kirschners Literaturkalender umfasst, schilderte mir einmal, wie sie in einem kleinen Laden einer Pariser Vorstadt nach etwas vergebens fragte, aber nicht von einem Klachel in einem undefinierbaren Dialekt angeschnauzt wurde, sondern freundlich an einen Konkurrenten verwiesen wurde, der die Ware bestimmt vorrätig habe. Zitat: Und außerdem spricht er ein so schönes Französisch. Zitat Ende. Man versuche sich vorzustellen, dass eine solche Auskunft bei uns in Kauderwelschland erteilt würde. Die Zusammenhänge mit dem Infanterieregiment Nummer 4 sind in Wien weit lebendiger als die mit den Deutschmeistern. Die Perversität aber, dass die gedruckte Sprache auf einem noch tieferen Niveau angelangt ist als die gesprochene, ist das geistige Unikum, das diesem Klima vorbehalten blieb. Die öffentliche Meinung zur Wand eines Abtritts geworden, also eines Klos, die öffentliche Meinung zur Wand eines Abtritts geworden, auf der nicht nur jede Büberei oder Gesinnung Platz hat, sondern auch jede Missetat an der deutschen Sprache. Setzt der jüdische Journalist die Wendung hin, Zitat, worauf man darauf folgern kann, Zitat Ende, so antwortet der Deutsche, Zitat, wonach hervorgeht, Zitat Ende. Die Lokalredakteure müssen als Volksschüler doch ein besseres Deutsch geschrieben haben, sonst wären sie es noch heute. Kürzlich schrieb einer, Zitat, die Anklage wird auf einen weiteren, sich gestern zugetragenen Vorfall ausgedehnt, Zitat Ende. Dem geschätzten Autor würde man natürlich auch nicht begreiflich machen können, dass er durch das Fehlen des Kommas nach weiteren ausgedrückt hat, die Anklage habe sich auf einen abermals sich gestern zugetragenen Vorfall bezogen. Aber Sie können nicht nur nicht die Wörter richtig zusammenstellen, nein, da liest man täglich auch solche, die es gar nicht gibt. Insbesondere dieses. Der Dichter der Wiener Stimmen, von dem man doch annehmen müsste, dass er, wenn man schon nichts anderes, so zumindest eine Muttersprache habe, beginnt ein Verslein mit dem Wörtlein zumindestens, das sich ihm aus dem Vorrat von mindestens, zumindestens und zum Mindesten geballt hat. Zum meistens würde er kaum riskieren. Einer, der trotz seinem Mauscheldrang ein kerndeutscher Mann ist, prophezeite kürzlich, ein Jargonstück werde durch wochenlang zu kräftig sein. Dem Grafen Kaiserling, der gewiss eine fatale Einstellung zur deutschen Sprache hat und, ehe er die Schule der Weisheit gründete, die anderen geschwänzt haben muss, korrigierte er einen ausnahmsweise korrekten Satz. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Zitat: Wenn ich nun einen Menschen fragte, worin also die Lehre des Grafen Kaiserling bestünde, so würde ich, und so weiter. Zitat Ende. Der Konjunktiv ist sicherlich eine schwierige Angelegenheit der deutschen Sprache, die auch den besten Schriftstellern schon Kummer bereitet hat. Selbst wenn jenes fragte, ein inneres Imperfektum wäre, das er hier ja nicht sein kann, ihm also ich fragte und nicht ich frage zugrunde läge, so müsste es heißen, worin die Lehre bestehe. Der Konjunktiv des Imperfekts wäre nur dann richtig, wenn der Satz bedingt gedacht oder in eine Bedingung fortgesetzt würde. Zitat, bestünde, wenn, Zitat Ende. Er wäre richtig, wenn der Satz nicht die Frage enthielte, Zitat, worin besteht die Lehre, Zitat Ende, sondern, Zitat, worin bestünde die Lehre, Zitat Ende. Dieses wäre etwa möglich, worin sie nicht besteht, dargestellt wäre und der Schluss übrig bliebe, dass sie in nichts besteht. Im Falle Kaiserling wäre zwar denkbar, aber hier nicht beabsichtigt. Immerhin ist es vielleicht das Bemühen um eine Consecutio tempororum, die in dem Deutschen so leicht wieder den Gedanken geht. Aber der Konjunktiv Imperfecti ist an und für sich das Prunkstück der Bildung. Ein geräuschvoller Advokat, der sich auch in der Presse als Polemiker lästig macht, schrieb kürzlich, Zitat, und er findet, dass alles prächtig vorwärts ginge, Zitat Ende. Eine ausnahmsweise richtige Konstruktion, wenngleich durch andere Fehler wettgemacht, ist der neuen Presse mit folgendem Zitat passiert. Zitat: Der Inspektor erklärte, dass er die Angeklagte, trotzdem sie ihn beschimpft habe, hätte laufen lassen, wenn sie nicht eine Beschwerde gegen ihn erstattet hätte. Zitat Ende. Ihm ist der typische Satzfehler der Wiener Druckereien. Vom Schreiber, der vielleicht so spricht, ist zu vermuten, dass er beschimpfen doch mit dem Akkusativ konstruiert. Trotzdem, als führendes Bindewort des Konzessivsatzes statt obgleich, mag also ein tief eingewurzelter Missbrauch hingehen. Aber der Satzbau ist in Ordnung. Hier ist das hätte laufen lassen richtig, weil ihm der Konditionalsatz folgt, Zitat, wenn sie nicht erstattet hätte. Zitat Ende. Hätte sie aber die Beschwerde nicht erstattet und hätte er sie laufen lassen, wäre also der Sachverhalt das Gegenteil. So hätte die Zeitung wohl trotzdem geschrieben, Zitat, der Inspektor erklärte, dass er die Angeklagten hätte laufen lassen, Zitat Ende. Anstatt richtig zu schreiben, Zitat, der Inspektor erklärte, dass er die Angeklagte habe laufen lassen, Zitat Ende, laufen ließ oder er habe sie laufen lassen. Die Zeitung Der Abend, der außer dem Namen seines Herausgebers kein Fremdwort in seinen Spalten duldet, der sich grundsätzlich nicht an die Adresse, sondern an die Anschrift der Proletarier wendet und dessen Sätze zu 90 von 100 nicht deutsch sind, stellt kurz und bündig fest, Zitat, das Berliner Gesundheitsamt meldet, die Krankenhäuser wären überfüllt. Man erwartet etwa die Fortsetzung, wenn nicht schleunigst neu eröffnete worden wären. Richtig muss es heißen, Zitat, die Krankenhäuser seien überfüllt, Zitat Ende, oder Zitat, dass die Krankenhäuser überfüllt sind, Zitat Ende. Sie wären überfüllt, würde geradezu bedeuten, dass das Blatt die Meldung des Berliner Gesundheitsamtes als Lüge hinstellen will. Ein Zweifel an ihr wäre schon angedeutet durch den Konjunktiv Präsentis, Zitat, dass sie überfüllt seien, während sie seien überfüllt, bloß den Ersatz für den Das-Satz mit Indikativ vorstellt. Selbst wenn das regierende Verbum die Zeitform des Imperfektums oder Perfektums hätte, das Amt meldete oder hat gemeldet, so wäre fortzusetzen, dass die Krankenhäuser überfüllt sind oder sie seien überfüllt. Dies, wenn der Inhalt des abhängigen Satzes für den Berichterstatter feststehen soll. Ohne diese Tendenz darf sich hier der Das-Satz mit dem Konjunktiv Präsentis anschließend, Zitat, meldete, dass sie überfüllt seien, Zitat Ende. Der Konjunktiv Imperfekti nur dort, wo der Präsens nicht in Erscheinung tritt, zum Beispiel, er versicherte, dass sie kommen müssten statt müssen. Sonst aber würde er immer den Zweifel an der Aussage bezeichnen. Ja, und Sie merken schon, es geht sehr, sehr in die Tiefe. Man muss es lesen, man muss es genießen, man muss auch nochmal vor- und zurückblättern. Und dass ab und zu das Wienerische kritisiert wird, das ist zwar eine Eigenart, aber auch in die deutsche Sprache, in welcher Zeitung, Zeitschrift, welchem Online-Forum, wo auch immer, haben sich viele Ungenauigkeiten eingeschlichen und denen ist Karl Kraus auf der Spur. Und das schon, ja, vor über 100 Jahren. Nächste Woche gibt es die Folge 3 von 4, ist die Folge 279 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 217. Kommen Sie gut durch diese Woche, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Das Buch, aus dem ich zitiert habe von Karl Kraus, heißt Die Sprache. Es hat einen wunderschönen Untertitel, Der Eros der Logik, Aufsätze aus Die Fackel über den Gebrauch von Sprache. Ja, empfehlen Sie das Buch gerne weiter, verschenken Sie es an Sprachliebhaber. Und das Schöne ist, das Buch wirkt an einigen Stellen ein bisschen oberlehrerhaft. Aber das wollte Kraus nicht sein. Er meinte, das Wesen der Sprache, das man erfassen muss und die Genauigkeit im Denken. Das ging ja aus dem Vorwort hervor, was wir in der letzten Folge hatten, also in der Folge 278, wo wir aus dem Vorwort, was Elmar Dott geschrieben hat, zitiert haben. Also nächste Woche Folge 279, die Folge 3 von 4, Karl Kraus, die Sprache. Auf Wiederhören, Ralf Plenz grüßt Sie herzlich aus Hamburg.